SWR 1, der Sonntagmorgen mit Hans-Michael Ehl.
Kirchenbesucher kriegen ja meistens nicht mit, wer da gerade hinter und über ihnen die Orgel spielt. In Lautersheim in der Pfalz, zwischen Kaiserslautern und Worms, wären sie wahrscheinlich überrascht. Auf der Empore rackert sich ein 9-Jähriger an dem riesigen Instrument ab. Unsere Reporterin Samira Zimmermann war ziemlich fasziniert.
So klingt es, wenn der 9-jährige Severin Günther in der Lautersheimer Kirche auf der Orgel spielt. Der Anblick ist etwas ungewöhnlich. In Socken sitzt der junge Organist auf der Empore. Seine Hände und Füße fliegen über die Tasten und Pedale. Er erzeugt einen Klang, der durch die ganze Kirche schallt. Dabei hat er das Instrument im vergangenen Jahr zum ersten Mal gespielt.
Hier war ein Konzert, da hatte die Orgel sozusagen Geburtstag und da hat der Bezirkskantor von hier Martin Reitzig gespielt. Dann bin ich halt hochgegangen und habe mal gefragt, ob ich auch spielen dürfte.
Seitdem nimmt Severin Unterricht bei dem erfahrenen Organisten. Junge Schüler hatte Martin Reitzig schon. Aber keiner sei von seinen Fähigkeiten so wie Severin.
Es ist ja enorm, dass er noch so jung ist und den Weg jetzt begangen hat, sodass er natürlich noch viele Jahre lernen kann und noch zu viel bringen kann.
Und das trotz seiner geringen Körpergröße. Das ist für Severin nicht immer leicht, denn das Instrument ist verhältnismäßig groß.
Die Lautersheimer Orgel ist ziemlich gut. Da kann ich gut mit den Füßen drankommen an die Pedale.
Schon als 4-Jähriger hat Severin Interesse am Klavier gezeigt und versucht, Händchen klein zu spielen. Ein Jahr später hat er dann begonnen, Klavierunterricht zu nehmen. Mutter Henny hat eine Idee, woher ihr Sohn seine musikalische Ader hat.
Ich freue mich. Ich meine, es liegt ja so ein bisschen in der Familie. Bei uns machen alle Musik. Also wie gesagt, der Papa verdient sogar unseren Lebensunterhalt damit. Ich bin Hobbymusikerin, die Schwestern machen Musik, die Oma. Und er war schon als ganz kleines Kind, ist immer ans Klavier gerannt und wollte dann Händchen klein spielen.
Die viele Zeit zu Hause hat Severin während der Corona-Pandemie zum Üben genutzt. Täglich hat er 4 bis 5 Stunden gespielt. Egal ob vor der Schule oder im Urlaub. Fährt die Familie weg, dann muss für Severin ein elektrisches Klavier eingepackt werden. Moderne Lieder sind für den 9-Jährigen nichts. Er spielt lieber klassische Musik. Sein Lieblingskomponist ist Bach. Fasziniert von der Orgel ist Severin aber allemal.
Dass man halt mehrere Klänge auf einmal haben kann und auch nicht wie beim Klavier sozusagen immer nur einen Klang, sondern man kann auch mehrere Register ziehen. Und das gefällt mir.
Bond, mein Name ist Bond. Für viele ist er der Held schlechthin. Am Donnerstag kommt der nächste 007-Film ins Kino. Anlass für uns, heute mal draufzuschauen, was eigentlich einen Helden ausmacht. Mein Kollege Utku Pasakaya hat Menschen in Stuttgart gefragt.
Mutig, loyal, gerecht. Das sind so die 3 Sachen, die mir jetzt einfallen.
Held zeichnet aus. Empathie, Verantwortungsbewusstsein und immer gemeinschaftsdienlich. Das ist der Held.
Ich finde, ein Held ist zum Beispiel ein kleiner Alltagsheld, wenn man zum Beispiel ein gutes Herz hätte oder mal besser mit seinen Mitmenschen umgeht, weil das so selten heutzutage ist. Dann kann der das weitergeben und aus 2 wird 5, aus 5 wird 10 und damit war er ein Held.
Wie muss ein Held sein, Ihrer Meinung nach?
Also für mich definitiv sozial, hilfsbereit. Und eigentlich immer ein großes Herz und egal wie ein Mensch aussieht, dass man ihm einfach hilft, wenn er Hilfe braucht.
Was wäre für Sie ein Held?
Ein Held wäre für mich, der wirklich zuverlässig ist, der wirklich den Menschen helfen tut in schweren Situationen und auch die Bösewichte halt auch bekämpfen tut, egal was kommt und dann auch vom Volk geschätzt wird.
Wie muss ein Held oder eine Heldin sein?
Die müssen mutig sein. Leute, die sich für andere einsetzen. Menschenleben retten.
Er muss kontaktfreudig sein und höflich sein und mit den Leuten halt sprechen können und hilfsbereit sein und es halt auch gerne machen.
Schutt vor den Häusern, keine Heizung, gesperrte Straßen. Mehr als 10 Wochen nach der Flutkatastrophe gibt's im Ahrtal immer noch kein normales Leben. Wie es den Menschen geht, das wollte Anna-Nicole Heinrich wissen. Sie ist seit kurzem Präses, so etwas wie die Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD. In Bad Neuenahr hat sie sich ein Bild gemacht, auch von einem Hotel direkt an der Ahr, das so nicht mehr existiert. Unser Reporter Thorsten Christes war für uns dabei.
Staub und Dreck, kein Putz an den Wänden und der Geruch von feuchtem Keller. Das Hotel Aurora von Christian Lindner ist wie so viele andere Häuser von der Flut stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Seit Wochen arbeitet er am Wiederaufbau. Wir stehen vor dem Hotel und blicken auf die Ahr. Die Ufer sind völlig zerstört, abgerissene Leitungen kommen aus der Erde, Bagger schaufeln Schutt beiseite. Wer diese totale Zerstörung sieht und die Flut erlebt hat, darf sauer sein, sagt Präses Anna-Nicole Heinrich. Sauer auch auf Gott.
Und eben dann auch nicht die Fragen beantworten zu können. Ist das denn jetzt Gott gewollt? Ist das denn ein guter Gott, der das macht? Die Frage muss ich nicht beantworten. Das ist einfach scheiße, was passiert ist. Und dem dürfen wir auch Ausdruck verleihen, auch gegenüber Gott.
Auch Christian Lindner war wütend. Jetzt wirkt er gefasst, redet ruhig und klar. Aber in der Flutnacht, als er versucht hat, mit seinen Gästen das Hotel zu verlassen und sie in Sicherheit zu bringen, sah das anders aus.
Und wir haben es eigentlich nur 50 Meter weiter rausgeschafft aus dem Haus und haben dann 10 Stunden, habe ich mit 11 Personen auf einem Sockel, Betonsockel verbracht, noch bis zu den Knien im Wasser. Das war dann nicht so lustig. Und da sage ich, ja, da bin ich schon ein bisschen wütend, absolut.
Inzwischen hat er sein Schicksal akzeptiert und konzentriert sich darauf, sein Hotel wieder ans Laufen zu bekommen. So wie ihm geht es vielen im Ahrtal. Aber der Wiederaufbau ist nur das eine, glaubt Präses Heinrich. Genauso wichtig ist es, für die Menschen da zu sein. Darin sieht sie die Aufgabe der Kirchen.
Ich glaube, es ist echt wichtig, dass man exemplarisch solche Geschichten immer wieder erzählt, dass wir nicht vergessen, dass der Wiederaufbau von Gebäuden hier das eine ist. Aber die Menschen irgendwie mitzunehmen, an die Haustüren zu klopfen, Seelsorge zu machen, einfach da zu sein, glaube ich, ein riesiger Punkt ist, der an ganz vielen Stellen passiert und der, glaube ich, mindestens genauso lange dauern wird wie der Wiederaufbau der Häuser.
Deshalb bleiben die evangelische und auch die katholische Kirche weiter mit Seelsorgern vor Ort, bleiben Ansprechpartner für die Menschen.
Auch wenn man nicht direkt im ersten Moment das Gefühl hat, dass es den Menschen gerade recht ist, dass man da ist. Aber ich glaube, sobald man spürt, dass es ihm gut tut, dass man da ist, sollte man nicht locker lassen.
Das ist auch für Christian Lindner ein wichtiger Punkt, den die Kirchen jetzt leisten können.
Dranbleiben. Klar wird man mal weggeschickt, aber vielleicht irgendwann nochmal hingehen. Und das ist wichtig, ja.
Das ist ja vielleicht noch ein bisschen früh für den Sonntagsbraten. Kinder haben da ja eh ihre eigenen Vorlieben mit Pizza, Spaghetti oder Burger. Dass es auch anders geht, haben Grundschüler jetzt in Mainz gelernt. Der Kochbus der Initiative Rheinland-Pfalz isst besser war zu Gast in der Grundschule am Gleisberg. Unsere Reporterin Katharina Feist hat sich ein bisschen Appetit machen lassen.
Im Kochbus auf dem Schulhof brutzelt und duftet es. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4c lernen, wie man Kohlrabi-Schnitzel macht.
Die werden schon braun. Dann würde ich jetzt sagen, kannst du anfangen, die zu wenden.
Ja, klasse.
Dietmar Jonen ist der Chef im Kochbus. Neben den Kohlrabi-Schnitzeln stehen auch Ofengemüse, Ofenkartoffeln und Nachtisch auf dem Speiseplan.
Wir haben außer Gewürze keine fertigen Zutaten. Die Kinder sollen aus frischen Zutaten einfach ein leckeres Essen auch nochmal zubereiten. Und mir liegt sehr viel daran, den Kindern diese nachhaltige Ernährung näher zu bringen. Da macht mir das sehr viel Spaß.
Spaß macht das Kochen auch den Kindern.
Gerade paniere ich die geschnittenen Kohlrabis mit Mehl. Wir mussten schneiden und so und es war eigentlich voll toll. Ich darf zu Hause nie so richtig mitkochen. Hier schon.
Dass es vielen Kindern so geht, weiß auch Sarah Zorn. Genau da setzen sie und ihre Kollegen mit dem Kochbus an.
Es geht darum, das Thema nachhaltige Ernährung und auch gesunde Ernährung in ganz Rheinland-Pfalz mehr zu implementieren. Leider kriegen das viele Kinder nicht mehr mit von zu Hause. Deshalb ist das eine ganz gute Ergänzung. Es ist auch immer schöner, wenn noch mal jemand Externes kommt und man nicht immer nur von Lehrern oder von Erziehern das hört. Es hat noch mal eine andere Wirkung auf die Kinder.
Ganz spielerisch bringt Sarah Zorn ihnen bei, was Ernährung mit dem Klima zu tun hat oder was das Mindesthaltbarkeitsdatum bedeutet. Beim Zuckerspiel lernen die Kinder, dass in einem einzigen Glas Nuss-Nougat-Creme 155 Zuckerwürfel stecken. Das Highlight des Tages ist aber, das selbstgekochte Menü zu verspeisen.
Fröhlich sei das Mittagessen, guten Appetit!
Sehr schön, dann können wir auch starten mit dem Essen.
Ein bisschen Gemüse auch?
Ja.
Nachhaltig, gesund und komplett vegetarisch. Kann das denn schmecken?
Boah, die Kartoffeln schmecken richtig lecker.
Also ich finde das Schnitzel ziemlich lecker. Dafür, dass es nicht aus Fleisch ist.
Das ist halt mal was anderes als Fleisch. Deswegen ist es auch besser für die Umwelt.
Ist richtig lecker.
Aufgeben ist keine Option. Das Motto scheint einen Vater in Tschechien anzutreiben, der seine schwerbehinderte Tochter pflegt. Weil die staatliche Unterstützung nicht ausreicht, gründet er ein Unternehmen. Er produziert Snacks aus Erbsen und tut auch noch Gutes damit. Marianne Allweis hat ihn besucht.
Im Firmensitz von Peter Schmeral am Stadtrand von Prag riecht es nach Fritteuse, auch wenn heute gar kein Produktionstag ist. Ein kleines indisches Restaurant hat der durchtrainierte 50-Jährige mit den zahlreichen Lachfalten in eine Erbsenmanufaktur umgebaut. Schmerals Erbsen sind kleiner als erwartet, weniger fettig als gedacht und überraschend knackig. Er mag seinen Erbsensnack am liebsten klassisch mit Salz oder süß mit Honig und Zimt. Noch lieber wäre es ihm aber, wenn es die Knusperkügelchen gar nicht geben müsste. Vor meinen Erbsenexperimenten habe ich 2 Jahre lang Politiker und Hilfsorganisationen kontaktiert, um auf meine Situation aufmerksam zu machen. Aber ich habe keine Antwort bekommen. Schmeral wollte keine Erbsen mehr sinnlos gegen die Wand werfen, wie man in Tschechien sagt. Also hat er sie daheim in seiner Küche in die Fritteuse geschmissen und Herášek erfunden. Der Name seines Snacks klingt fast wie Erbse auf Tschechisch, ist nur leichter auszusprechen, gerade für Kinder. Für seine Tochter ist er zum Produktentwickler geworden. Die Idee entstand, als ich plötzlich allein mit meiner Tochter war und sich ihr Gesundheitszustand so verschlechtert hat, dass wir beide zu Hause bleiben mussten. Schmerals Frau hatte sich von ihm und dem gemeinsamen Kind getrennt. Simona oder Simonka, wie er sie liebevoll nennt, hatte einen extrem seltenen Gendefekt. Ihre epileptischen Anfälle häuften sich. Sie wurde immer schwächer, konnte nicht mehr in eine Einrichtung für Kinder mit Behinderungen gehen. Der Manager einer großen IT-Firma musste seinen Job aufgeben. Hier gibt es keine medizinische Pflege, die Eltern solcher Kinder hilft. Also blieb mir nichts anderes übrig, als mir etwas auszudenken, damit ich Geld verdienen konnte. Eine Spendenaktion im Internet wollte Schmeral schon abbrechen, doch am Ende erhielt er mehr Unterstützung, als er hofft. Er konnte das kleine Restaurant mieten, in der Küche eine Frittier- und Röststation einrichten und den Speiseraum in einen Treffpunkt für Familien mit pflegebedürftigen Kindern verwandeln. In der Spiel- und Kuschelecke mit dem herabhängenden Therapietuch fühlt sich auch seine Tochter wohl, erzählt Schmeral. Ihren letzten Besuch vor einigen Wochen hat er mit dem Handy festgehalten. Hier ist Simonka in den Räumen von Herášek mit Freunden. Ich mache vor allem Fotos, wenn sie lacht. In letzter Zeit geht es ihr nicht gut, aber sie lächelt uns trotzdem ständig an. Sie ist ein Sonnenschein.
Islamische Gefängnisseelsorge. Wer das Stichwort hört, der stutzt vielleicht erstmal. Warum brauchen Strafgefangene einen Seelsorger? Warum Muslime einen eigenen? Wissenschaftler der Uni Tübingen fordern jetzt sogar den Ausbau der islamischen Gefängnisseelsorge. Die sei wichtig für die spätere Resozialisierung und spiele auch eine Rolle beim Verhindern von Radikalisierung. Das hat unser Reporter Roland Altenburger jetzt erfahren. Er hat Seelsorger in der Justizvollzugsanstalt in Adelsheim im Bauland nördlich von Heilbronn begleitet.
Mit einem großen Schlüssel öffnet Mustafa Sari die schwere, vergitterte Tür zu einem der Gebäude im Jugendgefängnis Adelsheim. Sari ist hier seit 4 Jahren muslimischer Seelsorger. Heute spricht der gebürtige Ägypter mit einem jungen Mann, der erst seit ein paar Tagen in Adelsheim ist. Wie immer hat Mustafa Sari wenig Zeit für solche seelsorgerischen Gespräche. Denn Sari hat nur eine Halbtagsstelle, obwohl knapp die Hälfte der rund 300 Insassen gläubige Muslime sind. Im Gefängnis sind die meisten erstaunlicherweise religiöser als draußen. Auch das war eine Erkenntnis der Studie. Für die gleiche Anzahl Christen gibt es 2 Seelsorger, beide in Vollzeit. Die Frage an den Betreuer sind fast immer die gleichen.
Manche viel Familienprobleme oder die wollen irgendwie ein bisschen über Religion lernen und solche Themen.
Familie und Religion sind auch bei Saris katholischem Kollegen Martin Reiland die Hauptthemen. Doch der christliche Seelsorger hat ein Schweigerecht, das der islamische nicht hat.
Das ist kritisch für den muslimischen Seelsorger, denke ich mal. Ja, weil wir haben wirklich diesen Vorteil tatsächlich, dass die jungen Leute bei uns alles sagen können. Wir dürfen tatsächlich nichts weiter sagen. Und manchmal ist das für die Psychohygiene der Leute wirklich auch ganz, ganz entscheidend. Ja.
In einer großen Studie haben Kriminologen der Universität Tübingen mit weiteren Forschern aus Baden-Württemberg und Niedersachsen die Jugendgefangenenseelsorge untersucht. Wie in Adelsheim gibt es in den Jugendgefängnissen überall genauso viele Muslime wie Christen. Deshalb müsse es auch genauso viele Seelsorger geben, fordert der Tübinger Kriminologe Dr. Wolfgang Stelli.
Das wäre auch ein wichtiges Signal für die Gleichbehandlung der Religion. Und es könnte so auch indirekt der Prävention dienen vor Radikalisierung. Denn so ein Narrativ der Dschihadisten ist ja immer, dass Muslime im Westen benachteiligt werden. Und ein Ausbau der Gefängnisseelsorge würde halt den Wind aus dem Segel nehmen, dem Argument.
Während 21 der christlichen Seelsorger direkt beim Land angestellt sind, finanziert das baden-württembergische Justizministerium die muslimische Seelsorge über das Mannheimer Institut für Integration, einen Verein. Justizministerin Marion Gentkes von der CDU.
Ich bin fest entschlossen, das Projekt fortzusetzen, auszubauen und bin auch ganz zuversichtlich, dass der Haushaltsgesetzgeber die notwendigen Mittel zur Verfügung stellt.
Die Forderung der Kriminologen nach mehr islamischen Seelsorgern hängt also am Geld.
Bond-Fans haben wirklich lange warten müssen. Donnerstag endlich kommt Keine Zeit zu sterben ins Kino. 007 ist einfach einer der Top-Helden aus Film und Fernsehen. Manche von denen werden für uns sogar zu Helden unserer Kindheit. Mein Kollege Marc Kleber hat für unseren Schwerpunkt zum Bond-Start ein Expertenteam befragt, was Heldinnen und Helden eigentlich ausmacht.
Helden setzen sich ein für andere, um andere zu beschützen.
Sie haben Muckis und die haben auch was in der Birne.
Ein Held oder eine Heldin braucht einfach so was Spezielles, Sachen, die andere nicht haben, um andere zu beschützen.
Also die haben Superkräfte und können damit dann die Welt retten. Also geht's dann einfacher.
Meine Lieblingshelden sind die Ninjas und die Drachenreiter.
Also ich kenne Elsa und die hat Eiskräfte und deswegen mag ich die. Oder Bibi Blocksberg. Bibi ist eine Hexe, die kann alles, fast alles hexen.
Ich kenne James Bond, weil mein Bruder das immer anguckt. Ich finde James Bond gut, weil er dann die Welt rettet.
Wenn man ein Geheimagent ist und ganz viel Alkohol trinkt, finde ich das schlecht, weil man dann betrunken ist und dann kann man nicht richtig arbeiten.
Im richtigen Leben sind meine Helden meine Eltern.
Wir brauchen Helden, damit wir ein frohes und fantasievolles Leben miteinander führen können.
Stell dir jetzt mal vor, es gäbe keine Helden auf dieser Welt, dann wäre die Welt eigentlich vielleicht schon von dem ganz Bösen befallen.
Und es wäre halt traurig, deswegen braucht man immer Helden.
Ich wäre gerne eine Heldin.
Also wenn ich eine Heldin wäre, würde ich gerne beschützen die ganze Welt.
Ein notwendiges Amt, ja, aber die Amtsbezeichnung ist ein ziemliches Ungetüm. Unabhängiger Beauftragter für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Seit 2011 hat Johannes Wilhelm Röhrig den Posten. Jetzt scheidet er aus dem Amt und vor der Sendung habe ich ihn gefragt, warum er ein solches Amt für unverzichtbar hält.
Ja, auf jeden Fall. Und auch in Zukunft, weil der Kampf gegen sexuellen Missbrauch, der ist noch lange nicht gewonnen. Und das ist wirklich eine riesengroße, vor allen Dingen auch ressortübergreifende Herausforderung für jede Landesregierung, für jede Bundesregierung. Weil es geht ja um die Eindämmung von sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in Kitas, Schulen und Sportvereinen zum Beispiel. Es geht um die Erhöhung des Entdeckungsrisikos für Täter und Täterinnen für gerechtere Strafen und es geht auch um die gesundheitliche Versorgung. Da ist einfach wichtig, dass es ein Amt gibt, das zu 100% all diese Themen im Blick hat.
2010 war es ja fast wie ein Erdbeben, als der Missbrauch von Schülern am Berliner Canisius-Kolleg bekannt wurde. Vorher gab es schon die Fälle an der Odenwaldschule zum Beispiel. Haben Sie den Eindruck, dass die Sensibilität für das Thema inzwischen stärker geworden ist? Lässt sich das irgendwie messen?
Es lässt sich nicht richtig messen, aber ich bin mir ganz sicher, dass durch die schockierenden Einzelfälle, wie beispielsweise der in Staufen im Breisgau oder der Missbrauchsfall in Lüchte auf diesem Campingplatz, dass das schon dazu geführt hat, dass das Thema Kampf gegen sexuellen Missbrauch heute im Jahr 2021 viel präsenter ist, als noch vor 10 Jahren. Und auch die Kirchen, der Sport in die Schulen, da ist eine viel größere Bereitschaft, jetzt besseren Schutz den Kindern zu gewähren.
Sie haben die Kirchen jetzt schon angesprochen. Mit denen haben Sie ja an Konzepten zur Aufarbeitung, zur Prävention von Missbrauchsfällen zusammengearbeitet. Wie schätzen Sie die Bereitschaft ein in den Kirchen, sich wirklich auf eine Aufarbeitung einzulassen? Ist da die Tragweite bei den Verantwortlichen wirklich erkannt?
Also ich möchte mal so antworten, auch nach 10 Jahren der intensiven Zusammenarbeit mit beiden großen Kirchen, evangelischer und katholischer Kirche, kann ich natürlich Kardinälen, Bischöfen oder auch Kirchenjuristen nicht hinter die Stirn schauen. Und ich glaube aber doch, dass die Bereitschaft der kirchlichen Verantwortlichen, auch der Laien, schon sehr viel stärker ist und auch ein klarer Wille da ist, dass die Aufarbeitung ihrer dunklen Kapitel um sexuellen Missbrauch, dass der Wille jetzt gefestigt ist oder jedenfalls gefestigter. Und ich glaube, alle haben gelernt, Institutionenschutz bei sexuellem Missbrauch ist ein No-Go.
Wie sehen Sie denn die Fortschritte in anderen Bereichen, in denen mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet wird? Im Sport, den haben Sie schon genannt, oder auch in anderen Freizeitbereichen?
Die deutsche Sportjugend und auch viele Landessportbünde sind schon sehr engagiert, haben aber große Probleme vor Ort. Es sind ja zum Beispiel mehr als 90.000 Sportvereine, dort Prävention und Schutz sicher zu implementieren. Wichtig wäre mir zu sagen, dass der Schutz vor sexueller Gewalt im schulischen Kontext bundesweit ein Thema wird. Und zwar könnte davon auch der Freizeitbereich enorm profitieren, wenn das Thema halt im schulischen Kontext, auch medienpädagogisch, in den pädagogischen Kontext eingegliedert wird.
Was würden Sie denn einer Lehrerin, einem Lehrer raten, wenn er merkt, ich will da an meiner Schule was bewirken, aber irgendwie sagen alle, das ist für uns überhaupt kein Thema. Das kenne ich aus Sportvereinen auch, dass es Trainerinnen und Trainer gibt, die sagen, wir müssen da was tun. Und dann gibt es aber so die Verantwortlichen, sagen, das ist bei uns eigentlich überhaupt kein Thema. Was raten Sie Menschen, die da was unternehmen wollen?
Also der erste Schritt der Erwachsenen, der Verantwortlichen ist, sich zum Thema fortzubilden. Wir werden übrigens bundesweit eine Aufklärungs- und Sensibilisierungskampagne starten. Jeder muss wissen, was sexueller Missbrauch ist und wo sexuelle Übergriffe beginnen. Nur wenn man das Basiswissen hat, dann erkennt man auch die Gefahren, denen Mädchen und Jungen ausgesetzt sind.
Hat Sie persönlich eigentlich der Umgang mit dem Thema auf dieser Ebene, auf der Sie jetzt tätig waren, verändert Ihren Blick auf den Menschen zum Beispiel?
Also mich hat das natürlich unwahrscheinlich tangiert und tangiert mich, und ich werde wohl das Thema auch nie mehr loswerden. Ich habe ein großes Herz für die Belastungen der Betroffenen, und das hat mir sehr viel Energie gegeben, da in den letzten Jahren für zu kämpfen. Aber wie gesagt, der Kampf gegen Missbrauch ist noch lange nicht gewonnen, und es ist ein wirklich schweres und komplexes Thema.
Keine Zeit zu sterben heißt der neue Bond-Film, der am Donnerstag ins Kino kommt. Es ist der letzte mit Daniel Craig in der Rolle von 007. Und der muss nicht nur im Film einiges einstecken. Schon seit langem wird James Bond als Heldenfigur kritisch gesehen, unter anderem wegen seiner Rolle als Frauenheld und Macho. Hat Bond also irgendwie ausgedient? Taugt er noch als Heldenfigur? Mein Kollege Mark Kleber ist der Frage nachgegangen.
Man hat es wirklich nicht leichter als Kinoheld. Man wird beschossen und in die Luft gesprengt, fasst Bond-Darsteller Daniel Craig seine Rolle zusammen.
I get shot and then I get blown up. Feels like James Bond to me.
Für ihn fühle sich das eben an wie James Bond. Nach 15 Jahren rettet Daniel Craig in Keine Zeit zu sterben zum letzten Mal als 007 die Welt. Sean Craigs Vorgänger Pierce Brosnan musste sich vorhalten lassen, er sei ein sexistischer Dinosaurier aus dem Kalten Krieg. Taugt Bond überhaupt noch als Kinoheld?
Wir sehen es ja daran, dass die Figur dazu taugt, also wie extrem erfolgreich die letzten Filme auch waren.
Meint Professor Michael Butter von der Universität Tübingen. Mit Daniel Craig als Bond sei die Heldenfigur sogar wieder interessanter geworden.
Was jetzt die neueren Filme angeht, muss man sagen, dass Bond im Grunde ja völlig neu erfunden wurde in dem Moment, wo Daniel Craig die Rolle übernommen hat und die letzten Bond-Filme doch dann eher ein komplexeres, gebrocheneres Heldenbild gezeichnet haben und insofern auch sehr ähnlich sind den ganzen vielen anderen Superheldenfilmen, die wir in den letzten 10, 15 Jahren erlebt haben.
The wird immer schwerer, Gut und Böse, Schurken und Helden zu unterscheiden.
Im wirklichen Leben würde man sich wohl kaum mit einem alkoholkranken, spielsüchtigen Killer an eine Bar setzen. Also, was genau macht James Bond als Held eigentlich aus?
Ich glaube, was noch immer das Heldenhafte an James Bond ist, das sind natürlich die Taten, die er vollbringt. Bei Bond ist ganz eindeutig, dass er immer wieder Dinge macht, die letztendlich irgendwo übermenschlich sind, sich aus Situationen herauswindet, die eigentlich nicht zu bewältigen scheinen und dadurch ganz oft also nicht nur sich selbst rettet und seine Liebsten rettet, sondern letztendlich immer auch wieder größere Institutionen, Werte rettet und bestätigt.
Die große Frage für die Fans bleibt: Wenn sich die Zeiten ändern, wie ändert sich Bond?
Sie haben eine neue Doppel-Null-Agentin. Eine entwaffnende junge Frau.
Schauspielerin Lashana Lynch spielt in Keine Zeit zu sterben die Doppel-Null-Agentin Nomi und meint, ihre Figur stehe sehr gut für das, was Frauen heute seien. Stark und mit einer klaren Haltung.
She's a good representation of where women are, in very empowered, very opinionated.
Lynch wird als mögliche Bond-Nachfolgerin gehandelt, also die statt der neue Bond? Wie weit kann man 007 als Heldenfigur verändern?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der nächste Bond eine Frau sein wird. Ich glaube, dann funktionieren gewisse Elemente der Serie nicht mehr so, wie sie bisher immer noch funktionieren. Insofern wäre meine Vermutung, aber ich kann mich natürlich komplett irren, dass es also ein nicht weißer Mann werden wird, der nächste James Bond sein wird.
Bei allen Veränderungen, eines dürfte auch nach diesem Bond-Film klar sein: Es war nicht die letzte heldenhafte Mission.
Miteinander reden, feiern, essen, tanzen, davon lebt seit fast schon 50 Jahren die sogenannte Interkulturelle Woche. Die wird heute offiziell eröffnet in Rostock. Beate Sträter ist seit Frühjahr die neue Vorsitzende des Ökumenischen Vorbereitungsausschusses. Vor der Sendung habe ich sie gefragt, ob sie ein spezielles Anliegen hat, das ihr besonders wichtig ist.
Ich würde sagen, für mich sind ganz wichtige Schwerpunkte der Kampf gegen Rassismus in unserer Gesellschaft, die Menschenrechte, die wir als gemeinsame Basis für unser Zusammenleben stark machen sollten, nicht nur hier, sondern auch in Europa, und auch die Frage nach Gerechtigkeit. Was bedeutet das heute? Also im Sinne von politischer Beteiligung, von Bildung, aber ganz klar auch von sozialer Gerechtigkeit.
Haben Sie in diesem Jahr eine Lieblingsveranstaltung, wo Sie auf jeden Fall hingehen werden oder was Sie sich anschauen werden?
Ich persönlich finde eigentlich alle Veranstaltungen besonders wertvoll und wichtig, indem Menschen ihre Erfahrungen zur Sprache bringen können. Gute Erfahrungen, schlechte Erfahrungen, und wo es gelingt, so ein bisschen die eigene Blase, den eigenen Lebensraum zu verlassen und etwas von den anderen zu hören und kennenzulernen. Und das ist eigentlich bei der Interkulturellen Woche in vielen Veranstaltungen sehr, sehr wichtig, dass wir eben einen Raum eröffnen, in dem besonders auch Menschen, die Rassismus erleben, die Diskriminierung erleben, diese Erfahrungen zur Sprache bringen können und auch wir als Menschen, die diese Erfahrungen nicht kennen, etwas davon mitbekommen. Und dass wir diese Wirklichkeit wahrnehmen und anerkennen, ich glaube, das ist ein erster wichtiger Schritt, um dagegen etwas zu tun.
Die Interkulturelle Woche lebt ja vom Austausch, vom Zusammensein, auch vom Feiern miteinander. Welche Folgen hatten die Beschränkungen der vergangenen anderthalb Jahre grundsätzlich auf den kulturellen Austausch bei uns? Also gerade dieser persönliche Austausch war ja nicht möglich. Haben Sie den Eindruck, es gab mehr Abgrenzung, mehr für sich sein?
Also ich habe das ein bisschen erlebt, gerade in dem Feld, in dem ich auch vor Ort hier in Bonn, wo ich lebe, sehr aktiv bin, nämlich im christlich-muslimischen Dialog. Da war das schon sehr schmerzhaft, dass wir uns persönlich eigentlich nicht treffen können, weil das von den Begegnungen lebt, natürlich, wie Sie sagen, lebt. Auf der anderen Seite habe ich aber auch erfahren, dass es auch so etwas wie eine Solidarität gab. Man hat irgendwie für die anderen auch mitgedacht. Man hat überlegt, was bedeutet das jetzt? Also für viele Moscheevereine insbesondere ist es ja so, dass gerade weil sie von Spenden leben und Mitgliedsbeiträgen, die Schließung von Moscheen auch ganz massive wirtschaftliche Folgen hatten.
Wir sprechen über die interkulturellen Wochen mit vielen Veranstaltungen, Sie haben es eben schon gesagt. Was sagen Sie denn Menschen, die eher für Abgrenzung plädieren, denen manche Akzente im Austausch der Kulturen zu weit gehen, denen zu viel fremde Kultur vielleicht manchmal schlicht auch Angst macht?
Angst hat man ja häufig vor etwas, was man nicht kennt. Und von daher ist es einfach ein ganz wichtiger Schritt, sich auch zuzutrauen und zuzumuten, einen Schritt auf das, was man nicht kennt, hinzutun. Die interkulturelle Woche bietet ja dafür vielfältige Möglichkeiten, ich sag mal, Menschen einfach auch zu begegnen. Wir müssen auf der einen Seite natürlich solche Gelegenheiten auch schaffen und organisieren. Auf der anderen Seite bedarf es natürlich schon immer einen kleinen Schritt selber, das auch tun zu wollen. Und dazu würde ich gerne jeden und jede ermutigen. Gerade auch Menschen der älteren Generation zum Beispiel werden die überraschende Erfahrung machen können, dass es Dinge gibt, die in ihrer eigenen Lebensgeschichte vielleicht anknüpfen. Manche sind selber nach dem Krieg gezwungen worden, ihre Heimat zu verlassen und zu fliehen. Da gibt es vieles, was man wiedererkennen kann. Aber auch viele Dinge, die einfach das Leben betreffen. Was sind unsere Hoffnungen? Worüber freue ich mich? Was macht mir Angst? Was macht mir Sorge? Diese Dinge miteinander auszutauschen, ich glaube, dass das sehr, sehr wertvoll sein kann.
Das kann eine historische Wende sein für die katholische Kirche. Ist nur, ich glaube, zum Guten oder zum Schlechteren, wo jetzt offener auch Bischöfe echte Reformen fordern. Die katholischen Bischöfe haben in Fulda getagt und wieder mussten sie sich ihren Weg durch Demonstranten bahnen. Unser Kollege Hermann Diehl war dabei.
Vor dem Dom in Fulda demonstrieren unterschiedliche Gruppen, die einen gegen die Kirche generell, andere für grundlegende Reformen. Und auch sonst ist die Kirche in Aufruhr. Bischöfe hatten den Papst gebeten, sie aus dem Amt zu entlassen. Ein Kardinal sprach von der Kirche an einem Todpunkt. Todpunkt will der Limburger Bischof Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, nicht sagen.
Wir stehen an einem Scheidepunkt. Das ist uns deutlich.
An einem Scheidepunkt sehen auch verschiedene katholische Verbände ihre Kirche. Die Weichen soll nun der synodale Weg stellen. In der nächsten Woche kommen die etwa 230 Mitglieder zur Vollversammlung zusammen. Agnes Wuckelt vom Bundesvorstand der KfD, der katholischen Frauengemeinschaft, erwartet konkrete Fortschritte. Jetzt.
Also etwa die Leitung von Gemeinden durch Laien, durch Frauen und Männer, etwa die Frage der sogenannten Laienpredigt. Dann gibt es noch vielfältige Möglichkeiten, dass Frauen und Männer in Beratungsgremien dieser Kirche mitwirken und Entscheidungskompetenz erhalten.
Ein erster Schritt in diese Richtung mit Beate Gillis als Generalsekretärin ist zum ersten Mal in der Geschichte eine Frau Manager der Bischofskonferenz. Und kein geweihter Mann.
Es ist ein guter Zeitpunkt, um anzufangen, weil einfach jetzt ja mit dem synodalen Weg schon ganz viel auf den Weg gegangen ist. Und da komme ich jetzt hinein und das ist von einer spannende Zeit.
Neu gewählt haben die Bischöfe in Fulda ihre Kommissionen. Geleitet werden diese von einem Bischof. Aber unter den Beratern sind nun fast 40% Frauen. Kleine Schritte, die vielen Unzufriedenen, die vollen Zugang zu allen Ämtern fordern, nicht reichen werden. Wieder und weiter Thema der Konferenz in Fulda, der Umgang mit den Missbrauchsopfern. Hier arbeitet bereits die unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen, die UKA. Der liegen aktuell rund 1000 Anträge von Missbrauchsopfern auf Entschädigung vor. Der Missbrauchsbeirat hatte in einem Brief an die Bischöfe das Verfahren kritisiert. Es führe in einigen Fällen zu Retraumatisierungen. Und die Höhe der Leistungen orientiert sich an den Schmerzensgeldtabellen der Gerichte. Auch daran gab es Kritik. An diesem Grundprinzip aber, sagt Bischof Georg Betzing, wollen die Bischöfe festhalten.
Weil hier eine Dynamik in Gang gesetzt wird, die vermutlich in den kommenden Jahren zu erheblichen anderen Summen führen wird.
Im Oktober soll es nun konkrete Gespräche geben, die Bischöfe mit der UKA und mit dem Missbrauchsbeirat.
Ich hätte ja gern Mäuschen gespielt beim Treffen der katholischen Bischöfe in Fulda die Woche. Wir haben ja eben im Beitrag gehört, dass da auch über den Reformprozess in der katholischen Kirche, den sogenannten synodalen Weg, gesprochen wurde. Die Konservativen haben sich zuletzt klar positioniert. Der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer hat sogar eine eigene Internetseite einrichten lassen mit Beiträgen der Konservativen, die sich zu wenig gehört fühlen. Nächste Woche gehen die Beratungen in die nächste Runde. Thomas Sternberg ist Präsident des Zentralkomitees der Katholiken, das den Weg mit der Bischofskonferenz zusammen organisiert. Vor der Sendung habe ich ihn gefragt, wie er damit umgeht.
Ich meine, es ist jedem unbenommen, seine Meinung zu sagen. Und das tut ja nicht nur Bischof Voderholz. Aus vielen Richtungen kommen ja jetzt auch Stellungnahmen und Meinungsäußerungen. Und ich habe hier schon den Eindruck, Bischof Voderholz hat eine besondere Minderheitenposition. Und die will er nochmal deutlich unterstreichen, indem er das mit einer Website macht. Warum nicht?
Papst Franziskus hat ja ebenfalls zu einem synodalen Weg eingeladen, für die Weltkirche auf 2 Jahre hin angelegt. Wie empfinden Sie das? Ist das eher ein Ritterschlag für den deutschen Weg oder vielleicht doch mehr ein Bremsklotz?
Na, ich glaube weder noch. Also dieser internationale Prozess hängt mit unserem insofern zusammen, als vor allen Dingen das, was wir im Themenbereich 1 über Macht und Partizipation diskutieren, auch die Synodalitätsaspekte wahrnimmt. Und da geht es um Synodalität. Ansonsten ist das, was der Papst hier einberuft weltweit, die Vorbereitung, der Konsultationsprozess für die nächste Bischofssynode 2023 zum Thema Synodalität, also genau zu diesem Thema. Da muss man doch jetzt bedenken, unser synodaler Weg in Deutschland hat ja den Anlass und auch die Themen, das, was in der Studie zum Missbrauchsgeschehen auch unter Klerikern herausgekommen war, diese Ursachen, die da benannt waren, anzugehen und mit Reformen zu überlegen, wie man das grundsätzlich verhindern kann. Das ist natürlich sehr viel breiter als die Frage von Synodalität, aber die ist sehr, sehr wichtig. Und insofern gibt es Überlappungen und Überschneidungen. Und ich denke, die gelegentlich geäußerte Meinung, der Papst sei grundsätzlich gegen den synodalen Weg in Deutschland, die hat sich erledigt, nicht zuletzt nochmal durch ein Interview in Spanien vor kurzem. Der Papst hat uns einen Brief geschrieben 2019, der ist uns sehr, sehr wichtig und danach halten wir uns auch.
Und trotzdem hat der Vertreter des Papstes jetzt vor der Bischofskonferenz nochmal hingewiesen darauf, dass die Kirche ja als eine hierarchisch geordnete funktioniert und dass bei solchen synodalen Prozessen wie jetzt bei dem deutschen synodalen Weg auch auf die Weltkirche zu achten ist.
Die Weltkirche spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle und das ist auch ernsthaft immer wahrzunehmen. Wir sind als Katholiken natürlich Bestandteil einer Weltkirche, nicht eine Nationalkirche. Das heißt, wir können und wollen hier nicht nationale Regelungen machen, die sich abkoppeln von anderen. Aber das war dieser Weg auch nie. Wir hatten immer auch schon europäische Beobachterinnen und Beobachter. Und das haben wir auch jetzt weitergeführt. Wir sind mittlerweile international sehr gut wahrgenommen und in vielen Ländern passieren solche Prozesse, bei denen Reformen aufbrechen und Reformvorhaben, bei denen man den Eindruck hatte, sie waren seit 1978 irgendwie liegen geblieben und wurden nicht angegangen.
Was würde denn für Sie persönlich idealerweise rauskommen bei diesem Reformprozess? Also wenn Sie sich ein Ergebnis wünschen können, was wäre das?
Das sind keine Ergebnisse jetzt zu bestimmten Reizthemen. Die spielen sowieso für mich nicht so eine entscheidende Rolle. Mein Wunsch wäre, dass wir zu Ergebnissen kommen, zu klaren Voten, sehr klar und eindeutig formuliert, die dann umgesetzt werden, vor allen Dingen schon mal die, die man in Deutschland umsetzen kann, auch unmittelbar. Und dann welche, die wir mit einem Vorbehalt dann an die Weltkirche geben zu einer Bestätigung in Rom, dass sie wirklich zu klaren Ergebnissen kommen und nicht das Ganze auf einen Gesprächsprozess begrenzen.
Also nicht nach dem Motto, wie gut, dass wir wenigstens mal drüber gesprochen haben.
Genau, das sicher nicht.
Im November stehen Sie nach 6 Jahren an der Spitze des Zentralkomitees nicht mehr zur Wahl. Was nehmen Sie mit aus diesen Jahren? Was hat Sie besonders gefreut?
Ja, ganz besonders gefreut haben mich solche Ereignisse wie der wunderbare Katholikentag in Leipzig, der 100. in einer säkularen Stadt als Minderheit doch zeigen zu können, dass man als Katholiken da auch etwas beizutragen in einer säkularen Gesellschaft zu sagen hat. Dann der große 2018 in meiner Heimatstadt Münster hier, wunderbar. Und auch jetzt der ökumenische Kirchentag in Frankfurt, der so anders sein musste und nur digital möglich war, aber bei dem wir doch nach dem großartigen Jahr 2017 das so unerwartet ökumenisch gefeierte Reformationsjubiläum, dass wir da doch noch einmal zeigen konnten, dass evangelisch und katholisch sein in Deutschland nicht mehr als Abgrenzung verstanden wird, sondern als gegenseitige Bereicherung.
Und täglich grüßt das Murmeltier. Da musste ich denken bei dieser Papstentscheidung am Freitag. Papst Franziskus lässt den Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki im Amt, ebenso seine beiden Weihbischöfe, genauso wie vorher schon den Hamburger Erzbischof Heese, der lange im Erzbistum Köln Verantwortung getragen hat. Den 3 Mitbischöfen hatte ein Gutachten Pflichtverletzungen nachgewiesen im Umgang mit Missbrauchstätern. Und Wölki hatten Dechanten, Priester, Verbände schon längst die Gefolgschaft aufgekündigt wegen der Hängepartie um die Missbrauchsaufklärung im Erzbistum. Der Papstentscheid, eine herbe Enttäuschung für viele engagierte Katholikinnen und Katholiken, so mein Kollege Ulrich Pick in seinem Kommentar.
Irgendwie war es schon abzusehen. Im Juni lehnte der Papst das Rücktrittsangebot des Münchner Kardinals Reinhard Marx ab, vergangene Woche das des Hamburger Erzbischofs Stefan Heese. Und nun erfahren wir, dass auch der Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki im Amt bleiben darf. Die Botschaft aus Rom ist somit unmissverständlich. Alles soll beim Alten bleiben. Mit anderen Worten, Veränderungen sind unerwünscht und somit Reformen auch. Selbst wenn sie, wie hier in Deutschland, bereits lange ersehnt und zum Teil vorbereitet werden. Für einen großen Teil der hiesigen Katholiken ist das eine herbe Enttäuschung. Denn mit der jetzigen Entscheidung aus Rom dürfte die nächste Etappe des synodalen Weges, die für kommende Woche in Frankfurt angesetzt ist, viel an Spannung und Hoffnung verlieren. Die Motivation, sich weiterhin für Reformen in der Kirche einzusetzen, hat also einen schmerzhaften Dämpfer bekommen. Schade. Allerdings, wer beim Leitungspersonal keine Veränderungen will, muss auch bereit sein, die entsprechenden Konsequenzen in einem anderen Bereich zu schlucken. Bei den Kirchenaustritten. Denn nach den Entscheidungen des Papstes in Sachen Erzbischöfe in München, Hamburg und Köln dürfte das ohnehin schlechte Image der katholischen Kirche zusätzliche Schrammen bekommen und die Zahl der engagierten Kirchenbesucher weiter zurückgehen. Bleiben am Ende zwei Fragen. Erstens, wie will Kardinal Wölki in Köln das zerbrochene Porzellan der letzten Monate wieder zusammenfügen? Und zweitens, was wollen die deutschen Bischöfe der Enttäuschung über ausbleibende Reformen entgegensetzen?
Der Kommentar meines Kollegen Ulrich Pick. Wenn Sie Gelegenheit haben, fragen Sie mal Ihren Pfarrer oder Ihre Pfarrerin, woher die Glocken im Kirchturm stammen. Könnte sein, dass die aus Osteuropa kommen. Während des Zweiten Weltkriegs wurden tausende Glocken aus Polen und Tschechien als Kriegsbeute abtransportiert und für die Rüstung als Munition eingeschmolzen. Manche sind verschont geblieben und das Bistum Rottenburg-Stuttgart will jetzt solche Glocken zurückgeben. Die Kirchengemeinde in Eichthal-Grötzingen, südlich von Stuttgart, hat am Freitag den Anfang gemacht. Magdalena Knöller war für uns dabei.
Es ist ein feierlicher Tag für die Kirchengemeinde in Eichthal-Grötzing und die vielen Gäste, die extra aus Polen und Tschechien gekommen sind. Vor ihnen in der Sonne stehen die vier Glocken mit Blumen geschmückt. Zwei neu gegossene Glocken und zwei historische, erkennbar an der grau-grün schimmernden Patina. Der halbleere Kirchturm lässt Pfarrer Volker Weber nicht kalt.
Ein ganz gemischtes Gefühl. Also zum einen wissen wir ja, wir haben neue Glocken dann schon, die hier stehen. Und auf der anderen Seite, es ist eine Glocke, die jetzt fast 70 Jahre bei uns Dienste geleistet hat, die jetzt weggeht. Natürlich auch schön, sie kommt wieder in ihre Heimat. Es gibt Leute, die freuen sich dann auch wieder, dass sie ihr historisches Stück dann auch wieder bekommen.
Die eine Glocke kommt nach Pisch in Tschechien, die andere nach Fromburg in Polen. Für sie werden zwei neue Glocken ab kommender Woche läuten. So steht es sogar eingraviert in großen Buchstaben auf den neuen Glocken. Zitat: An meiner Stelle läutete von 1954 bis zu ihrer Rückkehr in ihre Heimat eine im Krieg abgenommene Glocke. Die Rückgabe der Kirchenglocken ist auch ein Herzensprojekt des Bischofs. Über die ganze Diözese Rottenburg-Stuttgart verteilt läuten insgesamt 54 Glocken, die woanders hingehören, sagt er. Denn es handele sich dabei um Kriegsbeute der Nationalsozialisten. Bischof Gebhard Fürst möchte, dass aus ihnen Friedensglocken werden.
Es ist das innere Gefühl, dass wir hier Unrecht wieder gut machen. Und diese Rückgabe von Glocken ist eine demütige Geste und dem ehrlichen Versuch, hier wieder gut zu machen und so auch beizutragen zur Versöhnung und zum Frieden in Europa.
Vor 10 Jahren hatte er erfahren, dass im Dom in Rottenburg eine Glocke aus Polen hängt. Er ist noch heute sehr gerührt, wenn er an den Tag denkt, als er die Glocke damals zurückgab.
Die Menschen haben mir Bilder gezeigt, wo sie als Kinder dabei waren, wie ihre Glocke vom Turm genommen wurde. Und dass sie jetzt nach so vielen Jahrzehnten wieder die Glocke haben, das hat sie tief ergriffen und mich auch.
Wie denkt die Kirchengemeinde heute in Piescht, wohin eine der beiden Glocken aus Eichthal-Grötzing zurückkommt? Bischof Martin David aus Tschechien erzählt mit leuchtenden Augen.
Die Freude in Pischt ist sehr groß. Die Gemeinde lebt schon seit mehreren Jahren in der Hoffnung darauf, dass die Kirchenglocken zurückkommen, dass sich die Angelegenheit entwickelt. Gerade in den letzten Wochen ist die Freude besonders groß geworden, weil man auf der Zielgeraden ist und jetzt die Lösung sieht.
Ob alle Kirchengemeinden in Tschechien und Polen das Angebot der Diözese Rottenburg-Stuttgart nutzen werden, ist noch offen. In 3 Wochen jedenfalls wird der Gemeinde in Pischt ihre Glocke per Transporter zurückgebracht. Auf die zweite, die ihnen aus Kriegszeiten fehlt, verzichtet die Gemeinde. Sie soll und darf dort hängen bleiben, wo sie heute läutet. In Sulz am Neckar. Auch das ein Zeichen der Versöhnung.
Endlich! Mehrfach wurde verschoben, jetzt kommt Keine Zeit zu sterben ins Kino, der neue Bond. Zum letzten Mal mit Daniel Craig als Titelheld. Obwohl, Held, das sagt sich so leicht. Was macht einen Helden oder eine Heldin eigentlich aus? Wie würde eine Stellenbeschreibung für einen Helden heute aussehen? Und hätte James Bond noch eine Chance genommen zu werden? Marc Lieber hat die Stellenanzeige mit Hilfe der Freiburger Heldenexpertin Maria Xenia Hart erstellt.
Guten Tag. Bitte nennen Sie Ihren Namen.
Bond. James Bond.
Sie haben unser Bewerbungsportal aktiviert. Wir suchen einen echten, anerkannten Helden.
Wenn man sich so Figuren wie Achilles zum Beispiel anschaut, der für Ruhm und Ehre im Endeffekt gekämpft hat und dann über viele, viele Jahrhunderte hinweg als Held besungen wurde. Das gehört auf jeden Fall zum Helden dazu. Also nicht, man macht was und dann ist man Held. Nee, man macht was und andere sagen, oh, der hat es gemacht, jetzt ist er ein Held.
Wir bieten Ihnen ungeregelte Arbeitszeiten, ständige Lebensgefahr sowie die Chance, wieder einmal mindestens die Welt zu retten.
Wenn wir das nicht tun, wird es nichts mehr zu retten geben.
Was wir von Ihnen erwarten? Berufserfahrung, Einsatzbereitschaft und natürlich echte Heldenmoral. Sagen wir, im Rahmen des Möglichen.
Wenn ich jemanden für James Bond einstelle, sollte er nicht zu moralisch sein, weil im Endeffekt ist ja der Unterschied zwischen Bond und seinen Gegenspielern nicht, was sie machen. Sie töten alle, sie foltern alle, sie täuschen alle.
Wir beide löschen Menschenleben aus, um die Welt besser zu machen.
Die Frage ist, für wen machen sie es? Und das Narrativ im Bond-Film ist, James Bond macht es für sein Land und für seine Königin und deshalb ist er der Held und nicht der Antagonist.
Wenn vorhanden, bringen Sie bitte zum Vorstellungsgespräch einen mindestens ebenbürtigen Gegner mit.
Es ist auf jeden Fall so, dass der Gegner dem Helden gewachsen sein muss. Weil sonst ist es ja kein ausgeglichenes Spielfeld.
Jetzt ist dein Gegner auch mein Gegner. Wie konnte das passieren?
Bitte legen Sie Ihre Bewerbung aussagekräftige Nachweise für Ihre Heldentauglichkeit bei.
James Bond. Lizenz zum Töten.
Für die Bewerbung auf unserer Stelle benötigen Sie außerdem eine Bestätigung, dass Sie als Held auch eine gesellschaftliche Bedeutung mitbringen.
Wenn man sich anschaut, wie viele Leute sich für diese Bond-Filme interessieren und auch wie Leute sich an bestimmten Eigenschaften, zum Beispiel diesem Frauenhelden, so aufreiben. Genau das zeigt, dass Bond eine Relevanz hat, weil wenn er egal wäre, würden sich die Leute nicht drüber aufregen und sich auch nicht dafür anstellen.
Die Welt hat sich weitergedreht, Commander Bond.
Doppel-Null-Agentin?
Seit 2 Jahren.
Wir wollen die Zahl unserer Helden steigern. Bei gleicher Eignung stellen wir deshalb bevorzugt Frauen ein.
Eine Frau kann den Job sehr wohl machen. Die Frage ist nur, müsste sie ihn so anders machen, dass dann ein James-Bond-Film, wo die Hauptrolle mit einer Frau besetzt ist, nicht mehr als James-Bond-Film erkennbar ist?
Wir wünschen Ihnen, dass Sie das weitere Bewerbungsverfahren heldenhaft überstehen.
Tja, wenn man nur lang genug lebt.